Hallo und herzlich willkommen zu Niere to go, dem Podcast für Nephrologie. Wir präsentieren spannende Themen rund um die Nephrologie und die Menschen, die sie begeistert. Wir, das sind Bernd Hohenstein
und Daniela Leuko,
Ärzte aus dem Nephrologischen Zentrum in Villingen-Schwenningen. Heute zu Gast bei uns im Podcast ist Frau Professor Miriam Barners. Sie ist Vorsitzende der Kommission Nachwuchs der DGFN, welche zusammen mit Frau Professor Sigrid Harenzer aus Hamburg von ihr geleitet wird. Sie möchten für das unserer Meinung nach absolut spannendste Fach der inneren Medizin mehr Nachwuchs gewinnen und diesen Nachwuchs auch tiefgreifend fördern und mit besonderen Kompetenzen ausstatten, damit eben dieser Nachwuchs im Fachbereich Nephrologie besonders Karriere machen kann.
Ja, Miriam, herzlich willkommen. Und wir beginnen immer mit einer Vorstellung. Daher die Bitte an dich, stell dich doch einfach mal unseren Zuhörern kurz vor.
Ja, liebe Daniela, lieber Bernd, herzlichen Dank für die nette Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, heute bei euch sein zu dürfen. Und mein Name ist Miriam Barners. Ich bin Internistin und Nephrologin am Universitätsklinikum in Regensburg in der Abteilung für Nephrologie. Und neben Klinik und Lehre bin ich aber auch in der Forschung tätig. Also unter anderem leite ich zwei Arbeitsgruppen. Die eine beschäftigt sich mit der Biomarkerentwicklung bei der Nierentransplantation. Und in der anderen Arbeitsgruppe, das ist eher eine experimentelle Arbeitsgruppe, da geht es um die diabetische Nephropathie bei der Maus. Also wir beschäftigen uns mit lang nicht kodierenden RNAs.
Wunderbar, also ein breites Spektrum. Das ist ja schon ein ziemlich voller Arbeitstag. Und dann machst du noch Nachwuchsförderung nebenbei. Vielleicht magst du mal erzählen, wie ist deine Zeitverteilung, wie sehen deine Arbeitstage so aus?
Ja, meine Zeitverteilung ist recht unterschiedlich, weil ich ja auch verschiedene Funktionen habe. Auf der einen Seite habe ich natürlich meine klinische Arbeit, das heißt, ich gehe teilweise in die Ambulanz oder ich bin jetzt auch dabei, dass ich eine nephrogenetische Sprechstunde Aufbau. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch andere Funktionen, wie zum Beispiel, ich bin jetzt seit einiger Zeit stellvertretende Universitätsraumbeauftragte an der Universität Regensburg. Da bin ich natürlich parallel auch viel in Berufungsverhandlungen oder leite da auch eine ganze Reihe von Nachwuchsworkshops, die ich dann, das ist auf einem anderen Campus in Regensburg, die ich dann praktisch bei der Uni leite. Dann gibt es noch die Arbeitsgruppe, da versuchen wir uns schon regelmäßig Zeiten zu nehmen, wo wir uns besprechen, wo vor allem die Doktoranden und Doktoranden ihre Arbeit vorstellen und wo wir zum Beispiel auch gemeinsam Paper durchgehen und die weitere Arbeit besprechen.
Sehr interessant und abwechslungsreich. Und ich denke, wahrscheinlich bist du da auch so nach und nach reingewachsen in die verschiedenen Themen. Aber so initial, wie bist du in der Nephrologie an sich gelandet?
Ja, also ich bin von Haus aus Göttingerin, das heißt, ich bin in Göttingen aufgewachsen, bin dann oder habe dann an der Georg-August-Universität in Göttingen Medizin studiert, in der Humangenetik promoviert. Das war damals eine der größten Humangenetiken in Deutschland. Habe dann aber das Gefühl gehabt, ich möchte mal aus Regensburg rauskommen. Hatte schon die Zusage für ein PJ-Tertial in der Chirurgie in Irland und wollte dann aber auch noch weiter Richtung Süddeutschland wandern. Hatte dann in Erlangen angerufen und gefragt, ob die vielleicht noch einen PJ-Platz haben. Und die haben mich dann auf Regensburg verwiesen mit der Begründung, dass das eine neue aufstrebende Universität ist, wo es noch nicht so viele Studierende gibt, dass man da vielleicht eine Chance hat, auch noch einen PJ-Platz zu bekommen. Ich habe mir Regensburg dann angekommen, habe dann umimmatrikuliert. Und vielleicht, wenn ich darf, wenn das für euch in Ordnung ist, würde ich noch ganz kurz eine lustige Geschichte erzählen. Und zwar, als ich beim Studiendekanat angekommen bin, gab es drei Türen in Regensburg, also einmal A bis M, N bis Z und die dritte Tür, die ein bisschen weiter weg war, das war dann nicht bayerisches Abitur und Ausländer. Und als ich dann da reingegangen und saß da auch, sage ich mal, ein bayerischer Mitbürger mit einem langen Rauschebart und einer Lederhose und ich habe mich wirklich gefragt, wo ich jetzt irgendwie gelandet bin und jetzt bin ich schon 20 Jahre in Regensburg und möchte eigentlich nicht weg. Und während des PJs in Regensburg hatte ich dann meine ersten Kontakte zur Nephrologie, weil während des Studiums hat man vielleicht mal eine nephrologische Vorlesung oder sieht auch, wenn man Glück hat, einen nephrologischen Patienten oder Patientin, aber hat eigentlich wenig Berührungspunkte und wenn dann auch nur ganz kurz. Und in Regensburg war das damals eine wirklich extrem nette Station. Also es fing an von der Pflege, die sehr engagiert und nett war, über die ganzen Assistenzärztinnen und Ärzte, die da gearbeitet haben, dann die Oberärzte, zu dem Zeit nur männlich, deswegen sage ich Oberärzte, aber auch die Patientinnen und Patienten fand ich extrem spannend, weil das doch komplexe Erkrankungen waren, weil das eine große Vielfalt hat und vor allem, weil das sehr, sehr dankbare Patientinnen und Patienten waren, die wirklich froh waren, wenn man sich gut um sie gekümmert hat, die wir ja auch häufig gesehen haben, die viele, sage ich mal, körperliche Probleme hatten, aber natürlich auch psychische Probleme. Also das war eigentlich dann der Grund, weshalb ich mich dafür die Nephrologie so begeistert habe. Und ich habe dann das Angebot bekommen, ein AIP dort zu machen, wollte eigentlich Dermatologie machen und hatte mir auch die Dermatologie ein tertiär angeguckt und habe aber dann festgestellt, dass ich die Nephrologie deutlich spannender finde. Und nachdem ich mein AIP gemacht habe, bin ich dann auch in Regensburg geblieben und wollte immer Forschung machen und hatte auch schon während des AIPs Forschung gemacht und wollte dann gern eigentlich in die USA gehen. Und da kann ich vielleicht für die Kollegen, die zuhören und vielleicht auch überlegen, ob sie in die USA gehen möchten oder woanders hin. Ich war dann auf einem kleinen Kongress, das ist die European Renal Cell Study Group mit vielen auch älteren Kolleginnen und Kollegen, habe mich so ein bisschen umgehört, wo lohnt es sich hinzugehen, wer war vielleicht schon mal im Ausland und bin dann auch mit Frank Eitner und den Stefan Segerer getroffen, die gesagt haben, sie waren beide in Seattle gewesen und da gibt es so ein sozusagen German Seat, also es geht immer eine Kollegin oder Kollege rüber und die haben mir dann geholfen, praktisch zu Charlie Alpers in Nierenpathologie zu gehen. Und auch das war eine extrem bereichernde und tolle Zeit, die ich jedem nur empfehlen kann, wo ich dann auch schon ganz, ganz viel über Nierenpathologie gelernt habe und da wirklich immer noch begeistert von bin.
Ja, das höre ich natürlich als gebürtige Regensburgerin sehr gern, dass es dir in Regensburg so gut gefällt. Ich habe auch bei Professor Eichhorn da zur Nephrologie gefunden, in der ersten Formulatur eben Ähnliches erlebt wie du, dass die Patienten sehr interessant und umfangreich sind, war dann gut aufgehoben, wurde gleich in der ersten Formulatur gefördert und das hat bei mir auch den Einstieg in die Nephrologie bewirkt, auch wenn ich dann eher über Dresden jetzt in Baden-Württemberg hängen geblieben bin. Ich finde eben auch so erste Eindrücke und Menschen, die prägen einen. Wir reden ja heute über Nachwuchsförderung. Hast du denn einen speziellen Mentor oder eine Mentorin dann auf deinem Weg gehabt?
Ja, also ich war einmal kurz in einem, oder was heißt kurz, in einem Mentoring-Programm der Universität Regensburg. Das war ein Frauen-Mentoring-Programm, also auch ein strukturiertes Programm. Das war so ungefähr, ich denke so 2008 oder 2009, da hatte ich damals den Professor Tobias Huber, jetzt eben Klinikdirektor in Hamburg, ausgesucht und wir hatten da eine recht gute Mentoring-Beziehung. Aber die Frage ist ja so ein bisschen, was bedeutet das denn, Mentor oder Mentorin? Also muss das praktisch nur ein strukturiertes Programm sein oder kann das auch jemand sein, der einen begleitet? Weil eigentlich kommt ja, sage ich mal, der Begriff Mentoring, der kommt ja, weiß nicht, ob ihr das wisst oder ob das viele Leute wissen, das kommt ja aus der Odyssee, also von Homer, also so ein bisschen geschichtlicher Exkurs. Und zwar war es damals so, dass der Odysseus, der ist in den Trojanischen Krieg gezogen und hatte dann einen Sohn, das war der Telemachos, und hat sich gedacht, naja, der ist so 11 Jahre alt, den kann er eigentlich nicht so richtig alleine lassen und hat ihm seinen besten Freund, den Mentor als väterlichen Ratgeber zur Seite gestellt. Wobei andere sagen wieder, das war eigentlich eher die Athene, die sich praktisch in die Rolle des Mentors so hineinversetzt hat und dann eben darauf aufgepasst hat, dass dem Telemachos nichts passiert. Also ich denke, das Stichwort ist erfahrener Ratgeber. Es muss ja nicht immer ein strukturiertes Programm sein. Und da hatte ich schon noch ein paar mehr als den Tobias Huber, die mich vielleicht auch zum Teil länger begleitet haben. Also es ging während des Studiums los. Da hatte ich Kontakt zu dem Klinikdirektor der Pathologie, das war damals der Professor Füsischi, ein unheimlich begeisterter Pathologe, der sich sehr für die Nachwuchsförderung eingesetzt hat, der dann zum Beispiel auch Formulaturen angeboten hat, wo er dann den ganzen Tag mit uns verbracht hat und mit uns gemeinsam da, sage ich mal, Leichen seziert hat, Histopathologie gemacht hat und solche Sachen uns abgefragt hat. Da habe ich sehr, sehr viel gelernt, zum einen klinisch, aber auch, sage ich mal, menschlich und wie wichtig ein Netzwerk ist. Und zwar hat der dann einmal im Jahr eine Fahrradtour organisiert mit Freunden, Wegbegleitern, Studierenden, Assistenzärzten und Ärzten, anderen Professoren, wo wir durch ein europäisches Land geradelt sind, dort auch wieder Kolleginnen und Kollegen neu kennengelernt haben, die wir da besucht haben und wo sich eigentlich über die Jahre ein ganz tolles Netzwerk gebildet hat. Und finanziell war es zum Beispiel so, dass dann die Jüngeren, die haben deutlich weniger gezahlt, waren dann aber zum Beispiel im Zweier- oder Dreibettzimmer gewesen, während die Älteren dann wieder ein bisschen mehr gezahlt haben, um die Jüngeren mitzufinanzieren, dass jeder da auch Kontakt hatte. Und jahrelang haben wir uns eigentlich als Gruppe einmal im Jahr, auch als es die Fahrradtour nicht mehr gab, getroffen und erzählt, wie es uns so geht und besprochen, wie sieht es mit der Karriere aus. Also ich würde sagen, das war eine ganz wichtige Person und wirklich ein ganz toller Hochschullehrer auch. Und der zweite, der mir einfällt, das ist der Herr Professor Krämer, das war mein erster Oberarzt, der jetzt, wie alle wissen, Klinikdirektor ist in Mannheim, der mich praktisch in die Nephrologie reingeführt hat und die Begeisterung mit mir geteilt hat, der mir sehr viel Forschungsfreiraum auch gegeben hat und sehr auf meine Wünsche, Kenntnisse und Bedürfnisse eingegangen ist und der wirklich auch klinisch ein extrem guter Lehrer ist und immer noch mittlerweile, würde ich sagen, ein sehr guter Freund auch von uns geworden ist. Also wie gesagt, die drei, leider keine Frau dabei, aber vielleicht gehen wir da später nochmal drüber ein, warum es so wenig Frauen, sage ich mal, in Führungspositionen gibt.
Genau, da bin ich ganz sicher. Ich würde beim Spaß nochmal einhaken, weil ich sehe hier gerade auf meinem Skript so eine Frage, die auch eine Challenge sein kann. Denn wenn man jetzt, bist du ja in einer ganz anderen Karrieresituation inzwischen angekommen und da siehst dich ganz vielen zukünftigen NephrologInnen auch gegenüber. Und jetzt ist die Frage, was erzählst du denn denen, warum das dir das in der Nephrologie so viel Spaß macht und was daran macht dir so viel Spaß?
Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, weil also ich weiß nicht, ob das rüberkommt, aber ich bin ja ganz begeistert von der Nephrologie und das macht mir wirklich viel Spaß. Und ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren oder das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, da habe ich für die Facharztprüfung zum Nephrologen gelernt und saß damals, da war meine Tochter noch ganz klein und ich bin dann bei meinen Eltern quasi in Göttingen wieder eingezogen, dass ich eine Betreuung habe für meine Tochter und saß in meinem alten Kinderzimmer mit lauter Büchern und habe mich mit ganz, ganz vielen Aspekten natürlich noch mit der Nephrologie beschäftigt, über das normale Maß, was man ja so im Alltag irgendwie hat, hinaus. Und kann mich gut daran erinnern, dass ich so einen Moment hatte, wo ich dachte, Mensch, ist das spannend. Was gehört da alles zu? Wo ich dann nochmal so richtig entdeckt habe, was das eigentlich für ein tolles Fach ist, woran wir arbeiten dürfen. Und da gehört natürlich die Nierenpatho zu, klar, weil ich ja in den USA war, weil ich 1,5 Jahre Nierenpathologie gemacht habe und beim Sinai auch war. Aber auch natürlich die Komplexität der Fälle. Also ich sage ja immer, die Niere ist eigentlich das klügste Organ, was wir haben. Ich meine, wir wissen ja alle, es hat einen Einfluss auf den Blutdruck, auf den Salzhaushalt, auf die Elektrolyte, Flüssigkeitshaushalt, Hormone und so weiter. Das ist das eine. Also das Tüfteln macht mir eigentlich sehr viel Spaß. Ja, also nicht nur ein Organ zu betrachten, sondern das Ganzheitliche jetzt zum Beispiel bei der diabetischen Niere natürlich auch den Rest und den Gefäßstatus der Patientinnen und Patienten sich anzuschauen. Aber was ich auch persönlich spannend finde und ihr vielleicht auch, ja, das ist die Interdisziplinarität, die wir haben. Also es geht natürlich nicht alleine nur, ja, sondern es gibt sich Situationen, wo wir dann auch die Chirurgie dazu benötigen oder auch die Urologie. Dann haben wir rheumatologische Fälle oder auch, dass wir Kolleginnen und Kollegen aus der Dermatologie dazu holen, die Kardiologie oder ganz einfach auch, sage ich mal, wenn man bei uns in der Dialyserotation ist, dann geht man morgens zum Beispiel auf alle Intensivstationen und wir nennen das die sogenannte Genius-Runde und macht da jetzt auch Konsile. Und auch da ist es immer Spaß, über den Tellerrand hinauszuschauen, mit den Kollegen sich abzusprechen, zu besprechen und auch mal neue Sachen zu sehen, die man vielleicht so nicht sieht. Ich habe jetzt vor kurzer Zeit angefangen, eine Nephrogenetik-Sprechstunde bei uns aufzubauen. Also auch das ist was, sage ich mal, wo wir alle merken, dass die Genetik einen großen Stellenwert auch in der Nephrologie hat. Also auch mal neue Sachen jetzt zu implementieren und sich darauf zu spezialisieren, was Neues, vielleicht auch neue Gene zu finden. Also wir haben natürlich auch ganz spannende Forschungsmöglichkeiten in allen Bereichen jetzt. vielleicht darf ich auch sagen, und vielleicht, ich denke, das geht euch genauso, es gibt ja Sachen, die machen einem keinen Spaß. Ja? Und ich muss ganz ehrlich sagen, was mir persönlich keinen Spaß macht und was mich massiv ärgert, ist, dass wir so lange Wartezeiten haben für eine Nierentransplantation in Deutschland. Ja, also wenn ich dann die Patienten schon jahrelang bei mir auf der Warteliste habe und sehe, wie die natürlich immer schwächer werden und wir versuchen da unser Bestes zu geben, um die möglichst fit Richtung Transplantation zu kriegen, dann müssen wir wieder also Patienten und Patienten abmelden. Das ist natürlich ein Aspekt, wo ich sage, das macht mir keinen Spaß und das ist auch politisch, sage ich mal, würde ich da gerne Änderung sehen.
Ja, da gibt's noch was anzupacken auf alle Fälle. Also es gibt viele Neuerungen in der Nephrologie aktuell, die viel Spaß machen, eben aber auch was zu verbessern. Und ich kann das auch nur bekräftigen. Ich habe nicht gedacht, dass ich sage, dass das Lernen für die Facharztprüfung eigentlich so ein bisschen eine der besten Zeiten so in meinem Leben war, weil sich alles zusammengefügt hat. Die Puzzleteile sind in ihre Plätze reingefallen und das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Bis zur Facharztprüfung ist es natürlich aber ein Stückchen. Ich meine, jetzt hört sich alles so toll und positiv an. Wenn ich mich aber so ein bisschen an meine Ausbildungszeit jetzt zurückerinnere, war das schon auch schwierig. Wie hast du das denn erlebt in deiner Ausbildung? Hattest du auch harte Zeiten? Oder welche Motivation gibt's denn, dass man sich für die Subspezialisierung entscheidet und eben nicht nur in Anführungsstrichen den allgemeinen Internisten macht, um möglichst schnell aus der Klinik vielleicht auch rauszukommen als Frau?
Ja, als ich anfing, gab es ja noch die Zeit Arzt im Praktikum. Das waren 18 Monate. Ich weiß nicht, Bernd, du wirst es vielleicht noch kennen, aber Daniela, denke ich, wird es jetzt nicht mehr kennen. Also wir damals waren jetzt 6 AIPler, 5 Männer, eine Frau, die dann gleichzeitig in der Inneren Medizin 2 angefangen hat, Klinik für Innere Medizin 2. Das war Nephrologie, Pulmonologie, Intensivmedizin und natürlich die Kardiologie. Und wir hatten einen extrem großen Team-Spirit. Also das hat uns schon so zusammengeschweißt. Also wir hatten zwar viele Dienste. Und was wir auch hatten, das war jetzt zum Beispiel der Herzkatheterdienst. Also wir mussten immer alle 5, 6 von uns einmal pro Woche waren wir praktisch in Rufbereitschaft untertags, dass wenn beim Herzkatheter eine Intervention durchgeführt wurde, dann mussten wir die Schleuse ziehen. Und ich kann mich noch daran erinnern, also als ich das erste Mal da war, da war ein Kollege von mir, ist mitgekommen, um mir das zu zeigen und hat dann zu mir gesagt, also er nimmt jetzt nur den Daumen, das war so ein Brackerl Kerl, der auch Eishockey gespielt hat, und gesagt, er nimmt den Daumen und legt den jetzt da drauf und dann blutet schon nicht mehr. Jetzt habe ich meinen kleinen Daumen genommen, habe das draufgelegt und habe natürlich nicht die Kraft gehabt, das komplett abzudrücken und es hat natürlich angefangen zu bluten und da habe ich mich so erschreckt, dass dann ganz nett am Anfang, sage ich mal, die ersten paar Male ein Kollege dann mitgekommen ist, bis zu dem Moment, wo das dann abgedrückt war und nichts mehr passieren konnte. Und das ist nur ein Beispiel. Also wir waren extrem untereinander verbunden und hatten wirklich einen ganz tollen Team-Spirit, dass wir dann, obwohl wir spät rausgekommen sind, auch viel gemeinsam auch mit den Assistenzärzten so weggegangen sind. Aber es gab dann auch Zeiten, also zum Beispiel am Ende der AIP-Zeit, als es darum ging, wer wird jetzt übernommen? Das war gar nicht das Problem, dass ich nicht übernommen worden wäre. Bin ich auch. Also wir sind alle übernommen worden. Aber ich habe dann irgendwann rausgekriegt, dass die anderen alle ins Beamtenverhältnis auf Zeit übernommen worden sind. Und dass ich die Einzige war, die nicht übernommen worden ist auf Zeit, sondern praktisch in ein Angestelltenverhältnis, was damals für meine Krankenversicherung natürlich auch schlechter gewesen wäre. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, woran liegt das? Bin ich nicht so gut wie die anderen, war ich nicht so motiviert, mag mein Chef nicht mich nicht. Also ich war da wirklich extrem verzweifelt und habe mich dann erkundigt bei dem kardiologischen Oberarzt, der stellvertretender Klinikdirektor war, woran das liegt. Und der hat dann gesagt, naja, also bei uns ist das so, dass die Frauen eigentlich nie in das Beamtenverhältnis auf Zeit übernommen werden. Und da habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, so, auch wenn ich ganz, ganz viel racker, ja, und auch wenn ich mir viel Mühe gebe und vielleicht meine Sachen gut mache, manchmal kommt man doch an einen Punkt, da kann man was nicht ändern oder da wird man nicht für seine Arbeit belohnt oder so. Und das hatte dann ein gutes Ende. Also im Endeffekt bin ich dann doch auf Zeit verbeamtet worden und bin jetzt die ganze Zeit sowieso schon Beamtin im Lebensverhältnis. Aber das war ein Moment, da kann ich mich noch gut dran erinnern, ja. Und zweites war meiner Doktorarbeit, wo dann mein Betreuer auch weggegangen ist im Streit, sage ich mal, von dem der Institutsdirektor der Humangenetik, was dann für mich, sage ich mal, auch extrem schwierig war.
Also ja, ich glaube eben, jeder macht da schwierige Zeiten durch. Und eben dieses Zusammenstehen, glaube ich, ist ganz wichtig. Und da kann man ganz viel draus ziehen. Eben heutzutage auch, wenn man so vernetzt sind mit ganzen Social Media, kann man sich einfach nur noch mehr unterstützen. Und das habe ich in Mannheim zum Beispiel, ich war ja an der Uniklinik dort in der Nephrologie, auch erlebt. Also wir hatten eigentlich einmal die Woche Nephro-Stammtisch und das ganze Team der Assistenten ist zusammen weggegangen, hat was gegessen, getrunken und dann konnte man halt auch mal so richtig Dampf ablassen unter Kollegen und einfach alles rauslassen und dann einfach vielleicht zusammen anstoßen und das wieder irgendwie fünfe gerade sein lassen und ein gutes Wochenende haben. Also ich glaube, das ist auch ein Tipp, nicht wenn man K.O. ist, sich dann alleine zu Hause zurückziehen, sondern nochmal rausgehen, mit den Kollegen was machen und diesen Team-Spirit halt genießen und da was draus ziehen. Ja,
ja, und ich glaube, da hast du einen ganz wichtigen Punkt jetzt auch nochmal angesprochen, Daniela, weil die Frage ist ja, wenn ich mich nicht wohlfühle irgendwo, wenn eben dieser Team-Spirit nicht da ist, ob es dann Sinn macht, auch finde ich teilweise, wenn ich nicht glücklich bin, wo zu bleiben. Weil es muss ja das ganze Umfeld stimmen. Ja, und das, wenn man viel arbeitet, genau wie du sagst, und jung ist und eigentlich vielleicht wenig anderes macht, dann sollte doch auch, sage ich mal, die Atmosphäre eben stimmen. Ja, und da können natürlich Stammtische zusammenhalten, was zusammen machen oder auch im Nachtdienst mal eine Pizza bestellen oder so. Das sind so Kleinigkeiten, die sich positiv, sage ich mal, auf alles, auch natürlich auf die Arbeitsmoral und so weiter auswirken.
Da würde ich jetzt gerne nochmal einhaken, weil es immer so schön bei der Gestaltung abseits des Alltags sozusagen oder der Arbeitsverpflichtungen, was machst du denn so jetzt im Moment, wenn du dich entspannen willst und deine Freizeit gestalten musst, um uns da mal kurz einen Einblick zu geben?
Also ich bin verheiratet und habe eine Tochter, die ist 14 Jahre alt. Und das Wichtigste ist natürlich für mich meine Familie und auch unsere Freunde. Das heißt, was wir unheimlich gerne machen und wo wir uns alle drei eigentlich extrem gut entspannen können, das ist, dass wir gemeinsam kleinere und größere Reisen unternehmen, dass wir uns mit Freunden treffen. Sport habe ich leider zu wenig Zeit manchmal. Also normalerweise spiele ich Tennis und gehe gern schwimmen oder vor einiger Zeit auch einen Bootsführerschein gemacht. Wir haben ja hier die Donau, sage ich mal, um die Ecke, was auch immer ganz nett ist, sage ich mal, im Abendrot da auf der Donau ein bisschen rumzupaddeln oder zu schwimmen. Und was aber, glaube ich, auch eine ganz wichtige Ausgleich für mich ist, das ist eigentlich die Musik. Also als ich Kind war, wollte ich eigentlich immer gern Dirigentin werden, hatte ich mir so vorgestellt, so neben der Medizin, das wäre so meine Alternative gewesen. Und ich habe jetzt lange, viele Jahre keine Musik gemacht und bin aber jetzt seit einiger Zeit in so einer Elternband aktiv. Also wir begleiten so Kindermusicals und gehe auch immer noch, sage ich mal, als Zuhörerin extrem gern zu Konzerten. Also zum Beispiel zum Daniel Barenboim. Das wäre so ein Wunsch, den möchte ich immer noch mal gern sehen. Habe es aber leider immer noch nicht geschafft. Aber vielleicht ändert sich das noch mal hoffentlich.
Das hört sich sehr gut an. Und jetzt sind wir natürlich total gespannt, wie die Arbeit der Kommission Nachwuchs denn genau aussieht und was die Ziele sind. Kannst du uns da ein bisschen jetzt einen Einblick bitte gewähren?
Also die Kommission Nachwuchs als Teil der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie, die wurde 2014 gegründet, also ist jetzt 8 Jahre alt. Und die Idee kam damals von Professor Flöge, der war der Präsident der DGFN. Und dann ist innerhalb des Vorstands die Idee entstanden, dass man was braucht zur Unterstützung und Stärkung des klinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs in der Nephrologie. Das heißt, die haben dann verschiedene Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland sich geholt, die unterschiedliche Expertisen hatten. Also zum Beispiel die Sigrid Herrenza, meine Stellvertreterin in der Kommission Nachwuchs, die hat eine Professur zum Beispiel für Lehre. Oder der Professor Harm Peters leitet das Dieter-Schäffner-Fachzentrum für Lehre an der Charité in Berlin. Das heißt, wir hatten ganz viele unterschiedliches Know-how und da Erfahrung schon, aber alle hatten wir praktisch das Ziel und uns eigentlich die Freude an der Nachwuchsförderung. Wir sind jetzt mittlerweile aus 6, 7 Leuten sind jetzt 14 Leute geworden. Also wir sind 7 Frauen und Männer. Das sind angefangen von Assistenzarzt bis hin zur Klinikdirektorin, also alles dabei. Wir haben eine ganz, ganz flache Hierarchie. Das heißt, jeder, jede packt an, jede Idee wird auch aufgenommen und oft ausprobiert. Wir haben ein extrem kollegiales Verhältnis und was wir haben unheimlich viel Spaß auch bei der Nachwuchsförderung und auch, sag ich mal, miteinander mit den jungen Leuten. Und was wir machen möchten, also zum einen geht es darum, das Interesse am Fach Nephrologie zu wecken. Also vielleicht kann ich später noch ein bisschen was über Studierendenprogramme oder so sagen. Und es ging eigentlich darum, dass wir ein Mainframe-Programm etablieren wollten. Das waren, sage ich mal, die initialen Aufgaben der Kommission Nachwuchs.
Und Mentoring-Programme gibt es ja von der DGFN 2 Stück, glaube ich, inzwischen, oder? Mit unterschiedlichem Auftrag auch?
Ja, das stimmt. Also das kommt so, also wir haben 3 Programme und davon sind 2 Mentoring-Programme. Also die Frage ist ja jetzt, wofür braucht man überhaupt Mentoring? Und wir haben ja für alles so wissenschaftliche Untersuchungen, die wir uns oft anschauen. Und also zum einen hat sich gezeigt, dass Mentoring hat einen großen Einfluss auf die persönliche Entwicklung. Also wo möchte ich hin? Vielleicht auch Richtung Work-Life-Balance, aber auch auf die strategische Karriereplanung, Karrierewahl. Es geht ja leider nichts mehr ohne Strategie heutzutage. Und es hat sich aber auch gezeigt, dass die eine Mentorin oder einen Mentor haben, dass die wissenschaftlich produktiver sind, zum Beispiel Hilfe bekommen dann bei Anträgen oder auch bei Publikationen. Und für uns ist natürlich wichtig, dass wir den wissenschaftlichen Nachwuchs auch an die Nephrologie binden möchten. Also gerade jetzt die Assistenzärzte und Assistenzärztinnen, dass die auch in der Nephrologie bleiben. Ja. Und was mir auch ganz, ganz wichtig ist, und das ist kein bedürftigen Programm. Also es ist jetzt nicht so, dass die Leute irgendwelche Probleme haben und das ohne uns nicht schaffen würden oder so, sondern wir haben ganz, ganz tolle junge Kolleginnen und Kollegen in der Nephrologie. Und die möchten wir noch besser machen. Also denen möchten wir ein bisschen was helfen. Ja. Und wir bekommen jetzt auch eine finanzielle Unterstützung netterweise vom Kuratorium. Also herzlichen Dank. Aber auch, sage ich mal, logistisch und sehr großen Support auch und organisatorisch vom Vorstand der DGFN, also von den verschiedenen Vorständen. Das geht ja schon viele Jahre. Wir sind eigentlich immer unterstützt worden von allen Vorständen und vor allem von allen Präsidenten in den Zeiten. Und aber auch, sage ich mal, von der Geschäftsstelle, die möchte ich gerne erwähnen. Also die Steffi Saar ist da ganz, ganz wichtig. Und die Dr. Bettina Albers von unserer Pressestelle, weil ohne, sage ich mal, Teamwork wird es da gar nicht gehen. Jetzt hast du schon gesagt, 2 Programme, also Nephro Future ist das eine Programm, das haben wir seit 2015. Da geht es mehr um Assistenzärztinnen und Ärzte, die eine Leitungsposition zum Beispiel in einer nephrologischen Klinik und oder Karriere in der Forschung anstreben oder zum Beispiel, sage ich mal, wie jetzt bei euch hier, Willingen-Schwenningen, also da in die Niederlassung gehen möchten. Wir haben gesagt, es macht Sinn, wenn die alle vom Alter relativ ähnlich sind. Also wir haben die Altersbegrenzung unter 40, haben uns dann 3 Säulen überlegt. Also das eine ist die Mentoring-Beziehung, ist ganz klar, ist ja ein Mentoring-Programm. Das zweite Säule ist ein Training und die dritte Säule ist das Networking untereinander. Ich habe ja schon vorhin gesagt, mit der Pathologie, da war auch das Networking ganz, ganz wichtig für mich als jungen Menschen. Was haben wir für Seminare? Also wir haben zum Beispiel Soft-Skill-Kurse, die wir dann anbieten. Oder es geht um Antragstellung, Bewerbungsmappe. Also wir verschicken dann zum Beispiel 3 verschiedene Stellenanzeigen und lassen dann die Mentees sich für eine entscheiden. Und die müssen dann begründen, warum sie die genommen haben und uns mal so eine Bewerbungsmappe schicken. Dann geht es ganz, ganz viel ums Ausland. Also ich weiß nicht, Bernd, ich glaube, du warst auch im Ausland gewesen, oder?
Relativ kurz, ja. Relativ kurz nur, weil zu dem Zeitpunkt, zu dem ich mir eine ganz bestimmte Situation eingebildet hatte, habe ich sie nicht so bekommen, wie ich sie wollte, ja.
Oh, schade, ja. Weil ich habe das Gefühl, es gehen gar nicht mehr so viele Leute ins Ausland. Also, sage ich mal, in meiner Generation war das eigentlich klar, dass wenn ich an der Universitätsklinik bleiben möchte und in der Forschung aktiv bin, dann gehe ich mal eine Zeit lang, sei ich jetzt nach Paris zum Pierre Roncou oder in die USA, da kennen wir lauter Namen, oder nach England oder wo auch immer. dass das eigentlich ein bisschen nachgelassen hat. Und wenn wir dann zum Beispiel das Thema Ausland im Mentoring-Programm besprechen, dann bekommen doch viele Lust. Und ich habe gerade zwei, die sind zum Beispiel gerade in den USA. Also auch solche Themen, ja, dass man das bespricht. Und ein Thema wie jetzt Niederlassungen ist auch was, wo wir, sage ich mal, in der Klinik überhaupt gar keinen Kontakt mit haben zum Thema Niederlassung, wo man auch so ein bisschen Berührungspunkte hat und wo ich immer merke, also die sind eigentlich ganz dankbar, die Mentees, wenn man da in die Bereiche dann sich Experten holt und das mal bespricht. Die Dauer ist 2 Jahre. Wir nehmen immer so 10 bis 12 Mentees. Und ich habe ja schon gesagt, es geht darum, dass wir zeigen, was wir für tolle Leute haben. Und die Verabschiedung und Urkundenüberreichung ist bei der Eröffnungssitzung des DGFN. Und in Bezug auf Networking, also die haben meistens dann, sage ich mal, WhatsApp-Gruppen, treffen sich auch unter der Zeit mal. Wir haben jetzt schon Alumni-Treffen. Also auch da ist ein ganz, ganz reger Austausch. Und ganz am Anfang, ich habe ja so überlegt, was ist das Schlimmste, was irgendwie passieren kann, wenn man mit so einem Programm anfängt. Und da war meine große Sorge gewesen, ob wir genug Mentoren und Mentoren finden in der Nephrologie, die da mitmachen. Und das war ganz unbegründet, weil ich das Gefühl habe, dass es vielen Freude macht, ihre Erfahrung weiterzugeben und gefragt zu werden. Ich sag mal so, gerade von den Älteren, ja, die gesettelt sind, die ihren Lehrstuhl haben, die vielleicht auch jetzt bald in Rente gehen oder so, das macht denen Freude. Die gucken auch gern, was machen die anderen so und geben das auch gern weiter und sind da ganz, ganz tolle Ratgeber. Also ich habe dann auch Situationen erlebt, zum Beispiel, also dass da ein Kollege mal auf mich zukam und gefragt hat, ob ich persönlich was gegen ihn hätte, weil ich ihn noch nie gefragt hätte, ob er Mentor werden möchte, ja. Und da habe ich gesagt, na, es tut mir leid, wir hatten bis jetzt noch keinen passenden gewesen, aber ich finde das toll. Also nächstes Mal denke ich dran, da werden wir Sie sicher fragen, ja. Weil der Herr Flöge kam auf mich zu und sagte dann, ja, Frau Barners, ich wollte nur sagen, ich bin jetzt nicht mehr Präsident der DGM, ich hätte jetzt hier ein bisschen mehr Zeit. Wenn Sie wieder eine Mentee oder ein Mentee für mich hätten, dann wäre ich bereit, wieder Mentor zu sein. Und das zeigt ja, wie gut das angenommen ist und wie viel Mühe die sich auch geben und dass das denen auch wirklich wichtig ist. Wobei natürlich auch die Mentees auch, sage ich mal, selber Engagement zeigen müssen. Das ist ja nicht nur berieseln, sondern man muss natürlich auch mitmachen und da auch ein bisschen seinen Mentor, seinen Mentoren da kitzeln und selber kontaktieren. Da sich jetzt am Anfang aber viele Oberärztinnen und Oberärzte beworben haben bei unserer ersten Runde, wo wir echt baff waren. Also zum Beispiel war das jetzt ein Professor gewesen, der hatte 102 Publikationen und hat sie als Mentee beworben. Und da habe ich gedacht, was können wir dem sagen? Ja, ich meine, dem kann man ja eigentlich nichts mehr beibringen. Der hat doch alles geschafft irgendwie im Leben. Da haben wir dann 2015, als wir eben die Ausschreibung hatten, hatten wir gleich eine Umfrage gemacht bei denen, die schon Facharzt hatten oder im Oberarztstatus waren, haben die gefragt, warum die das machen wollen. Und ich dachte ja, dass die zum Beispiel Interesse haben an diesen Soft-Skill-Kursen, weil die so teuer sind. Und was aber interessanterweise rauskam, war, dass die Älteren auch ein Interesse am Mentoring haben, weil die gesagt haben, sie können gar nicht so vertrauensvoll mit ihrem Chef oder Chefin reden, wenn sie zum Beispiel weggehen wollen. Sollen sie sich jetzt auf eine Professur bewerben? Ist dann mein Chef oder Chefin beleidigt? Wie mache ich das strategisch? Wo gehe ich hin oder gehe ich in die Niederlassung? Also ganz, ganz viele Fragen, die auch, sage ich mal, bei uns, in unserer Generation jetzt eben auftreten, ja. Und 2016 haben wir dann alternierend jetzt zu Nephro Future, also dem für die jüngeren Programm, das Programm ab, ganz einfach, ins Leben gerufen für die Älteren. Und das läuft auch sehr gut. Und wir machen die Seminare auch zum größten Teil gemeinsam, also sage ich mal, gleichzeitig in 2 unterschiedlichen Räumen, damit man auch Netzwerkbildung hat, dass sie sich in den Pausen und so sehen. Aber da geht es jetzt mehr so ein bisschen auch Richtung Führung, ja, und Betriebswirtschaft, Psychologie, welche Führungsmöglichkeiten gibt es auch? Also die Richtung ist ein bisschen anders jetzt als bei den Jüngeren.
Und klingt ja auch so ein bisschen, als wäre da auch, sag mal, ein gewisses Maß an Coaching-Bedarf auch vorhanden. Das ist ja nach meiner Erfahrung, also ich weiß nicht, wie es in anderen Einrichtungen ist, aber ich habe das eigentlich nie erlebt, dass das, ich meine, das ist eine schöne Vision, aber eine schlecht gelebte in aller Regel, ja?
Ja, finde ich auch. Und es ist ja so viel, ich glaube, das ist ja jetzt nochmal schwieriger, sage ich mal, Assistenzärztin, Assistenzarzt zu sein, ja. Also wir haben ja die Einführung der DRGs erlebt, nicht Bernd? Also da wurde ja dann schon alles mehr getaktet und auf einmal hat man auf Verweilzeiten geguckt und auf Kosten und so weiter, was wir vielleicht vorher irgendwie nicht gemacht haben. Das heißt, man ist ja einem viel, viel größeren Druck auch ausgesetzt, sage ich mal, als jetzt früher. Es ist vielleicht einiges auf dem Papier einfacher geworden, ja, dass man Zeiterfassung hat, dass man am nächsten Tag nicht mehr seinen Nachtdienst weiterarbeiten muss, dass wir vielleicht auch eher in Elternzeit gehen können, ohne dass wir da irgendwie schief angeguckt werden. Aber ich glaube, oder dass wir jetzt zum Beispiel, was wir ja für die Forschung auch nicht hatten, was ich ganz toll und wichtig finde, sind zum Beispiel so Clinician Scientist Programme, ja, dass ich strukturierte Forschungsangebote auch habe an Universitäten neben der Klinik mit Freistellung, wo ich dann auch sage, okay, ich habe jetzt meine Freistellung und jetzt komme ich eben heute mal nicht in die Klinik, weil das steht mir praktisch zu und ich muss ja auch da liefern, weil ich da ja irgendwie dann auch evaluiert werde. Das hatten wir ja, also zumindest in meiner Zeit gab es das ja damals noch nicht und das ist ganz wichtig. Aber auf der anderen Seite denke ich, sage ich mal, wir haben einen Pflegenotstand, wir haben viele offene Stellen, wir haben ganz kurze Verweilzeiten, wir können Teil der Diagnostik vielleicht zum Teil nicht anbieten oder müssen da gucken, wo wir die jetzt herbekommen, können nicht eben eine andere Fachdisziplin auf Station jetzt dazu holen, weil das vielleicht jetzt auch wieder kostet oder weil die gerade nicht verfügbar ist und so. Also ich glaube, insgesamt ist es nicht richtig einfacher geworden, ja. Und wenn man da mit Sachen helfen kann, wie jetzt durch Coaching oder andere Sachen oder auch, sage ich mal, so basale Sachen jetzt wie Betriebswirtschaft oder so, was wir ja im Studium immer noch nicht lernen, ja, dann ist das ganz, ganz wichtig und da machen wir das auch gerne, ja.
Ja, du hast uns ja gerade schon vom Wandel so unter den Assistenzärztinnen erzählt. Jetzt werden natürlich immer mehr Assistenzärztinnen auf Station eingesetzt, also Frauen meine ich jetzt. Und ich habe im Vorfeld natürlich NephroFuture und Abmal so ein bisschen gegoogelt und euer Programm oder eure Programme angeguckt. Hab da doch gesehen, dass immer noch relativ viele Männer auf diesen Fotos vertreten sind. Wie wollt ihr es denn schaffen, noch mehr Frauen in die Mentoring-Programme zu bekommen?
Jetzt ist zum einen die Frage, wenn du dir das jetzt anguckst, Daniela, würdest du dich jetzt angesprochen fühlen von dem Programm?
Insgesamt ja, was ich so ein bisschen schwierig fand, dass man ein Publikationsverzeichnis mit einfügen muss, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich habe keins und das hat mich ein bisschen abgeschreckt tatsächlich. Ansonsten finde ich das sehr spannend und interessant und habe es mir tatsächlich auch schon vor der Vorbereitung auf diesen Podcast angeguckt gehabt, ja.
Also das finde ich jetzt total spannend, dass du sagst, weil nämlich zum einen, also wir haben eigentlich gar kein Bewerbungsproblem, sage ich mal, für Frauen, für die Mentoring-Programme, weil wir haben meistens 50-50 und wir hatten sogar einmal jetzt zwei Frauen mehr als Männer. Also ich glaube, dass sich Frauen da bewerben, also zumindest sehen wir das nominell nicht so, dass wir da jetzt einen Unterschied haben. Aber was du jetzt angesprochen hast, deswegen habe ich dich jetzt gefragt, um auch so ein bisschen rauszukitzeln, ja, wieso sich vielleicht manche Frau fragt, dass sie sich da nicht bewerben soll, ist, dass du ja gesagt hast, ja, das der CV, also der Lebenslauf und dass man kein Publikationsverzeichnis hat, ja. Und da kann ich nur sagen, es geht gar nicht in erster Linie darum, ja, wie viel Publikationen habe ich, wie viel Drittmittel habe ich eingeworben, ja, oder muss ich Universität tätig sein? Also ich meine, für uns war ganz, ganz wichtig, die Deutsche Gesellschaft für Nephrologie, die ist ja für alle da. Das ist keine Einrichtung, sage ich mal, nur für die Universität, sondern es ist wirklich eine, die ja alle Nephrologinnen und Nephrologen in Deutschland und, sage ich mal, deutschsprachigen Ländern oder die dazugehören und Teil der DGFN sind, damit beinhaltet. Und deswegen freuen wir uns auch und haben auch extra Plätze, sage ich mal, für Kolleginnen und Kollegen, die jetzt zum Beispiel aus der Niederlassung kommen oder die jetzt zum Beispiel aus städtischen Häusern kommen, weil auch da gibt es ja Möglichkeiten der Weiterbildung. Also ich möchte zum Beispiel ein Dialysezentrum mal leiten oder ich möchte gern Oberärztin, Oberarzt werden. Gibt ja auch sehr große städtische Häuser oder auch kleinere städtische oder kirchliche Häuser und so weiter. Also auch die sind eingeladen, sich zu bewerben. Und am Anfang haben wir gesehen, dass wir recht viele Bewerbungen, so wie du das gerade beschrieben hast, eher aus universitären Häusern hatten. Aber mittlerweile hat sich doch rumgesprochen, dass sich eigentlich jede bewerben kann. Und was da ganz, ganz wichtig ist, ist das Motivationsschreiben. Und wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen einer Kollegin und einem Kollegen, sage ich mal, der vielleicht kein großes Publikationsverzeichnis hat, aber schreibt, warum das für ihn wichtig ist, das Programm zu machen, oder der jetzt zum Beispiel auch ganz viele andere Fähigkeiten hat, wie Weiterbildung, Notarzt fährt oder, keine Ahnung, zweiten Facharzt plant oder so. Ich meine, das ist ja auch ein Hinweis, sage ich mal, auf Exzellenz und Engagement. Ja, dann würde ich die Person immer zum Beispiel, oder wir als Team würden die Person bevorzugen gegenüber einem, der zwar ein tolles Publikationsverzeichnis hat, aber dann steht da, sehr geehrte Damen und Herren, hiermit bewerbe ich mich auf die Bewerbung fürs Mentoring-Programm Nephro Future 2023 oder so. Ja, dann ist eigentlich schon klar, dass der nicht so richtig Lust hat. Also nur Mut, uns gerne auch ansprechen oder auch du, Daniela, wenn du Lust hast, dich für eins der Programme zu bewerben, dann bewirb dich einfach oder sprich vorher mit mir auch nochmal, dass wir das dann durchgehen. Und vielleicht müssen wir da, deswegen habe ich dich gefragt, ob du dir das angeschaut hast, auch nochmal da diesen Punkt angehen und überlegen, wie machen wir die Hemmschwelle noch kleiner, wie machen wir es noch deutlicher, dass das ein Programm ist, was für alle da ist. Natürlich geht es um Exzellenz, aber Exzellenz ist nicht nur, sage ich mal, ein Publikationsverzeichnis. Ich glaube, das wissen wir ja alle.
Also klar, die Hemmschwelle möglichst niedrig setzen, das habt ihr vor. Und das ist ja auch einfach ein wichtiges Signal nach außen. Und jetzt könnten wir ja noch mal ein bisschen weiter sozusagen das Rad drehen. Und dann eigentlich müssten wir jetzt schon dabei ansetzen, dass wir in der Nephrologie das grundsätzliche Problem haben, dass das auch mit den Assistenzärztinnen und Assistenzärzten nicht mehr ganz so rosig aussieht und da auch Bedarf in den Abteilungen ist. Gibt es denn da auch konkrete Ideen seitens eures Nachwuchsprogrammes, wie man sich den Studierenden an der Stelle vielleicht schon nähert und versucht schon hier die Leute zu rekrutieren? Das geht ja so mal über die Promotion natürlich ab und zu, aber ich glaube, der Nachfluss, der notwendig ist, ist ja viel größer als der reine der Leute, die da vielleicht Promotion machen. Schrägstrich bedeutet ja Promotion nicht immer gleich, dass man auch in dem Fachbereich bleiben möchte.
Das stimmt, ja. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und es werden ja pro Jahr ungefähr 10.000 Medizinstudierende fertig. Und man möchte natürlich schauen, dass möglichst viele Kontakt zur Nephrologie haben und einfach auch das Fach mal kennenlernen. Und wir haben eine ganze Menge Ideen, haben aber auch schon eine ganze Menge umgesetzt. Also es gibt zum Beispiel das Get-in-Touch-Programm Nephro-Kick, nennt sich dann. Also hol dir den Nephro-Kick sozusagen. Das ist dann für 20 Studierende, die bewerben sich relativ formlos mit so einem Mini-Motivationsschreiben, warum sie sich für das Programm bewerben. Und darum geht es eben, die Nephro bekannter zu machen. Also die dürfen dann zweimal beim DGFN teilnehmen, haben dann auch so ein eintägiges Seminar im Vorfeld, wo recht viele Kolleginnen und Kollegen von uns auch mitmachen. Da geht es dann auch um so Hands-on-Sachen wie mal einen Schelden-Katheter an so ein Modell legen, Ultraschall, Nierenbiopsie-Apparat in der Hand halten, aber auch so berufspolitische Sachen, ja, oder auch worauf muss ich achten, wenn ich einen Facharztvertrag unterschreibe. Hat zum Beispiel die Person, wo ich da meinen Facharzt machen möchte, wie lange hat die zum Beispiel Weiterbildung, ja, und wie werde ich Nephrologe, Nephrologe und auch so ein Netzwerk. Also da haben wir schon ein Programm, was extrem gut angenommen wird. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch Sachen, zum Beispiel auf dem DGFN, die offen sind für alle Studierenden und jungen Assistenten. Also das heißt, wir haben extra Nachwuchssitzungen. Wir haben ein Must-See am Anfang, wo wir nochmal das Programm erklären, so ein bisschen Who is Who auf dem Kongress. Wie sind die Räumlichkeiten? Was sind zum Beispiel Nachwuchssitzungen? Dann haben wir einen Sono-Kurs für Beginner. Bei den Sitzungen fit für die Klinik. Also, sag ich mal, Fälle wirklich einfach erklärt, jetzt nicht das Chamäleon oder die Rarität, sondern wirklich was Basales oder Sachen für Nachtdienst oder so, ja, Sachen zu, was ist hot in der Wissenschaft, Berufspolitik, wir haben Nephro-Quiz, also da versuchen wir möglichst viele mitzunehmen. Wenn man nicht zum DGFN kommt, da muss man ja irgendwie erstmal hinkommen, ja, wie kommen wir an die Leute denn zum Beispiel jetzt dann ran? Also wir sind auch aktiv, zum Beispiel im Bündnis Junge Internisten, also das macht zum Beispiel bei uns der Franz Putz sehr aktiv, der war an einer internistischen Summer School beteiligt. Das ist in so einem Klinik-Survival. Dann haben wir einen Rotations-Kickstarter. Das war dann im Bereich Nephrologie, wo wir über 80 Teilnehmende auch hatten. Dann haben wir Aktion mit den jungen Rheumatologen. Also wir versuchen uns auch zu vernetzen und auch mit anderen internistischen Disziplinen eben zusammenzuarbeiten. Ja, wir haben die Homepage jetzt nochmal neu überarbeitet. Es gibt ja da auch eine Homepage, sage ich mal, von den Kolleginnen und Kollegen aus der Charité Kidney Campus, wo man draufgehen kann, wo man so fit wird, auch für Nachtdienst zum Beispiel. Wir werden jetzt auch Vorträge zum Download anbieten oder auch Vorlesungsskripte, dass man mal auch eine Hilfe kriegt, dass man, kommt ja auch auf die Lehre so ein bisschen drauf an, dass man da die Studierenden fesselt. Es gibt die Möglichkeit, Rotation zu machen. Praktikumsplätze haben wir vor. Also da haben wir ganz, ganz viele Ideen und sehen das auch das Problem, Bernd, was du sagst. Ja, dass, wenn sie erstmal da sind, will man sie halten, aber man muss sie ja auch irgendwo zu uns kriegen. Und was ich noch gar nicht angesprochen habe, was mir aber auch ganz doll am Herzen liegt, das ist die junge Niere. Ich weiß nicht, ob ihr schon was davon gehört habt, aber die gibt es ja mittlerweile über 40 Jahre. Also die wurde von Professor Mihalc und Professor Rohm damals in Bad Mergentheim wurde die initiiert und viele von den Ordinarien waren ja damals als junge Assistenzärztinnen und Ärzte auch Teilnehmende. Und darum geht es ja, dass man junge Leute zusammenbringt, zum Beispiel die ihre Doktorarbeit machen in der Nephrologie oder Interesse haben in der Nephrologie wissenschaftlich oder Assistenzärztinnen, dass sie zum Beispiel das erste Mal ihren Vortrag da zeigen, ja, dass man den dann gemeinsam bespricht, dass man neue Forschungsthemen sich anguckt, dass man sich vernetzt und auch da ist eine extrem große, tolle Gemeinschaft draus geworden und ich meine, die Wertschätzung bekommen wir auch zum Beispiel, dass wir jetzt mal eine Sitzung haben, Best of Junge Niere, da auf DGFN, also das heißt, es wird gesehen, es wird gewertschätzt und die jungen Niere, also die jungen Leute, die da Preise gewinnen, die dürfen auch nochmal, sage ich mal, von größerem Publikum das zeigen und dass wir zum Beispiel an den Erstplatzierten oder die Erstplatzierte den EAEDTA-Grant verleihen. Das freut mich auch wirklich sehr.
Ja, viele tolle Angebote, die mal eben, denke ich, glaube ich, alle auf der Seite von der DGFN findet, wer nochmal nachschauen möchte und sich informieren möchte. Ich glaube, man muss das einfach accessible machen, um es mal so zu sagen, und einfach konsumierbar auch diese Informationen, ja, und die Motivation irgendwie rüberbringen und die Begeisterung, die wir für unser Fachgebiet haben, dass man da die nächste Generation anspricht, eben den Zugang total erleichtert. Ich finde es wichtig, was du gesagt hast, dass man vielleicht als Assistenzarzt einfach mal bei unserem Kongress bei der DGFN vorbeikommt, sich es einfach mal anschaut. Da gibt's ja dann günstige Tickets, da einfach mal reinschnuppert und eins von den vielen Angeboten, die es eben doch gibt, einfach wahrnimmt und so an die nächste Generation rankommt und ja unserem tollen Fachgebiet einfach eine Bühne gibt. Ich finde es super, dass du das machst, dich da so reinhängst mit voller Begeisterung und ja so viel für unser Fachgebiet tust und wir das eben ja den jungen Kolleginnen und Kollegen vermitteln können und ganz viel kompetentes Nachwuchspersonal finden, die eben da sich auch verwirklichen können, ihre Persönlichkeit mit einbringen und ja sich einfach entfalten können. Vielen herzlichen Dank, Miriam Banners, dass du heute bei uns warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, und auch von meiner Seite herzlichen Dank. Das fand ich ganz eindrücklich, was da alles passiert und toll. Und ich hoffe, dass das ganz viele junge Kolleginnen und Kollegen auch hören und uns einfach mal ansprechen und dich ansprechen und die Nephrologen, die in ihrer Nähe sind, ansprechen und versuchen, in Kontakt mit uns zu kommen und darüber vielleicht einfach mal schnuppern, wie es in der Nephrologie so sein könnte. Vielen Dank, Miriam.
Ja, auch an euch herzlichen Dank für die nette Einladung. Es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass jetzt, sage ich mal, dieser Funke so ein bisschen übergesprungen ist, ja, dass Nachwuchsförderung nicht nur wichtig ist, sondern wirklich auch Freude macht und dass wir uns wünschen würden oder uns freuen würden über alle Kolleginnen und Kollegen, die Lust haben, bei uns auch in der Kommission Nachwuchs da mitzumachen und sich auch gemeinschaftlich da zu engagieren. Herzlichen Dank.
Danke.
Tschüss. Tschüss.